Radio Tux, the German Linux Radio.
So, hallo, liebe Zuhörer von Radio Tux. Jetzt geht's endlich weiter. Gefühlte 16 Uhr haben wir jetzt. Technisch ist es wieder mal 16.25 Uhr geworden. Also bei uns am Stand, wie im Plan ausgedruckt, Adriane und Klaus Knopper. Das ist bekannt. Knoppix ist bekannt. Wir wollen drüber reden. Über Knoppix. Wir wollen reden über Adriane. Das ist ja ein Audio-Ausgabe- und Steuerungssystem. So kurz. Wir werden aber gleich näher darauf eingehen. Okay, liebe Hörer, hier sind Adriane und Klaus Knopper. Hallo. So, oh, jetzt sind wir wieder laut hier. Muss ich mal leiser machen. Ich muss das mal neu programmieren. Das ist immer, wenn man live ist. Ja, das ist erstaunlich. Okay. So, bist du drauf? Nein, hallo. Du bist noch nicht drauf. Hallo. Ich habe dich ausgestellt. So, Klaus. Check.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Check. Ja, ich bin online, genau. Gut.
Ich glaube, ich auch.
Ja, beide kann man gut hören. Okay, fangen wir an vielleicht mit Klaus. Du bist ja unterwegs in den Landen und sprichst in verschiedenen Foren. Du machst ja auch selber Schulungen über Linux-Anwendungen, über überhaupt das ganze Open-Source-Geschehen.
Ja.
Und hast wann genau angefangen mit dieser Live-Distribution, die dann Knoppix irgendwann hieß?
Ich denke, damit hat das so 1999 angefangen. Da gab es auf einer Messe diese kleinen Visitenkarten, großen Rescue-CDs, mit denen konnte man einen Computer booten, was auf der Platte reparieren, wenn das vorinstallierte Betriebssystem nicht mehr wollte, formatieren oder ein kleines Linux installieren. Das fand ich toll und dachte dann, wenn auf so eine kleine CD so viel doch drauf passt, dann wäre es doch naheliegend, wenn ich auf eine große CD all die Anwendungen, die ich im täglichen Leben brauche, auch unterbringen könnte und einfach mit mir mitnehmen könnte. Es war also keine Erfindung von mir, sondern zunächst mal einfach die Idee, sein Lieblingssystem immer dabei haben zu können, statt ein Notebook mit sich rumzuschleppen.
Aha, also da hast du gesagt, ich nehme mir alles, was ich brauche, auf die CD und wenn ich irgendwo einen Computer sehe, stecke ich meine CD rein und habe das.
Naja, wenn ich Bedarf habe, an dem Computer zu arbeiten. Ja, ich will ja nicht einfach erstmal jeden PC mit Linux beglücken, sondern muss ja schon Anlass da sein, dass ich irgendwo arbeiten, einen Vortrag halten will oder einfach mal spielen möchte oder mich im Internet bewegen.
Und dann hast du also 99 angefangen, das zu entwickeln und so richtig live vorgestellt hast du es wann
zum ersten Mal? Habe ich schon im Jahr 2000. Einfach weil ich überrascht war, dass es doch nach sehr vielen Fehlversuchen und damals kosteten Rohlinge noch richtig Geld, doch irgendwann geklappt hatte. Da wollte ich dann auch einen Vortrag drüber halten, dürfte ich dann auf der Atlanta Linux Showcase und habe 30 CDs verteilt, damals mit der allerersten Version Knoppix 1.0 sozusagen. Und über das viele Feedback, was ich bekommen habe von den Zuschauern und Zuhörern, war ich so begeistert. Die haben Fehler gefunden, die haben mir Tipps gegeben, wie es auf mehr Rechnern läuft, dass ich mich dann entschlossen habe, das Ganze auch im Internet zum Download anzubieten. Und seitdem sind die Downloadzahlen schon stark nach oben gegangen. Inzwischen sind es so 30.000 Downloads pro Tag. Und mit dem vielen E-Mail-Feedback habe ich jetzt mal eine Weile zu tun, aber finde ich toll. Also das ist ein gegenseitiges Helfen, die Distribution immer besser zu machen.
Ja toll, also 30.000 Downloads, da kommen wir nicht hin. Wir haben auch ein paar Downloads. Ich glaube 3.000 haben wir im Monat, kann es sein, aber immerhin.
Naja, ich meine, wenn man sich so ein Interview oder eine Radiosendung runterlädt, dann hört man die auch. Bei uns wissen wir halt nie genau, wie viele dann als Untersetzer verwendet werden oder überhaupt nicht angeguckt werden, weil jemand gedacht hat, es ist was anderes drauf, als tatsächlich drauf ist. Ja, da haben wir nicht so direkt die Kontrolle. Aber es freut uns natürlich schon, dass es sich so weit verbreitet.
Ja, toll ist das mit dem Knoppix. Ich weiß nicht, die meisten haben es bestimmt schon irgendwann angewendet. Bei mir lief das bis vor kurzem immer noch unter Schweizer Taschenmesser. Wenn ich mal irgendwie ein System habe, was ich gar nicht mehr anfassen kann, dann lege ich immer die Knoppix-CD ein und kann dann irgendwas noch handeln. Ich habe es als eigenes ständiges System noch gar nicht so benutzt. Wie ist es bei dir so eigentlich?
Es ist eigentlich ein ganz normales Debian-Linux, nur so modifiziert, dass es von DVD, Flash oder von anderen bootbaren Medien läuft. DVDs oder CDs sind ja eigentlich auch schon wieder total out. Die meisten haben so Memory-Sticks um den Hals hängen, so wie du.
Klar.
Und auch da kann man es drauf flashen und die meisten Rechner kann man heute auch von USB booten, sodass man hier nicht nur die Möglichkeit hat, das System mitzunehmen, sondern auch die eigenen Daten und Einstellungen dauerhaft zu speichern. Und die neue Knoppix 6.0 und 6.1, die sind dafür ganz hervorragend geeignet, weil die so einen kleinen Flash-Installer haben, mit dem man sehr schnell aus der DVD einen bootbaren Memory-Stick machen kann.
Aha, und dazu hältst du ja auch Vorträge, wie man sich seine eigene Distribution sozusagen aus deiner erstellen kann, damit man dann wirklich sein eigenes System mitnehmen kann.
Ja, das hat sich jetzt von der Version 5 auf die Version 6 etwas geändert. Wir haben quasi von vorne angefangen mit einem frischen Debian Lenny und das Bootsystem entsprechend neu gestaltet, sodass man sehr wenig Sonderfunktionen oder sehr wenig Eigenes braucht, um das Ganze bootfähig zu kriegen. Aber ich glaube, das Mikro, das sinkt hier immer weiter ab, kann das sein?
Ja, ich merke das. Ist irgendwie. Ah, hier, es ist nicht mehr.
Sie zwingen dich in die Knie.
Ja, wir zwingen ihn in die Knie. Wenn wir ihn irgendwie nicht kriegen, machen wir es mit dem Mikrofon. Es ist eigentlich ein guter Mikrofon, ein gutes Mikrofon.
Ja, ich kann es auch in die Hand nehmen. Gut, also das System haben wir jetzt Micro-Knoppix genannt, weil es quasi schlanker geworden ist. Es besteht nur noch aus zwei Boot-Skripten. Die ganze Hardware-Erkennung, die früher in C geschrieben war, ist heute Shell-Skript-basiert. Der Kernel ist ja auch schon sehr viel moderner, als er vor den vielen Jahren war, wo wir angefangen haben, und macht einiges schon von alleine, wo man gar nicht mehr so mit C-Programmen eingreifen muss, sondern auf bestehende Möglichkeiten zurückgreifen kann.
Ihr habt ja jetzt in der 6er Version, die habt ihr auf der CeBIT vorgestellt, ne?
Ja.
Da hast du jeden Tag einen Vortrag gehalten, habe ich gelesen. Ich wollte eigentlich vorbeikommen, aber ich hatte andersweitig zu tun. Da habt ihr jetzt gar kein KDE mehr drauf, sondern ihr habt was Neues.
Nein, das stimmt nicht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt im KDE für immer lebewohl gesagt haben. Die Version 4.2 vom KDE, die ist ja schon grafisch toll und hat auch diese gläsernen Bereiche, wo man Sachen drauf ablegen kann und viele neue Knöpfe, wo ich allerdings immer noch nicht weiß, was die genau machen. Der Hauptgrund, warum wir jetzt zu LXDE gewechselt haben als Standard-Desktop, ist einfach die Geschwindigkeit. Der LXDE startet in unter einer Sekunde und KDE braucht halt inzwischen schon so seine 1 bis 2 Minuten, bis es richtig oben ist. Und da müssen noch sehr viele Hintergrunddienste laufen bei KDE, die wir bei LXDE auch nicht brauchen. Und die Dinge, die ich zum täglichen Arbeiten brauche, Desktop-Icons, ein Menü, wo ich anklicken kann, unten eine Leiste, wo ich meine Programme drin habe und rechts unten einen Bereich, wo dann so Sachen wie Netzwerkkonfiguration anklickbar sind, die hat der LXDE eben auch. Und da bringt mir der KDE in diesem Punkt einfach keinen Vorteil mehr.
Ah ja, und das ist eine ganz wichtige Neuerung. Ich denke mal, eine Startzeit von 2 Minuten oder knapp 2 Minuten auf unter eine Sekunde zu bringen.
Von dem Desktop. Er braucht natürlich schon für die Hardware-Erkennung so ein bisschen. Also die schnellste Boot war im Moment, wo wir getestet haben, 15 Sekunden von USB-Memory-Stick auf einem recht flotten Rechner. Man könnte sagen, im Vergleich zur alten ist es mindestens doppelt so schnell von DVD und mit USB-Stick ist es etwa 4-mal so schnell wie die frühere Version. Der KDE 4 ist, wie gesagt, auch drauf, nur muss man dort jetzt angeben, Knoppix Desktop gleich KDE, um den KDE zu starten.
Aha, also das ist ja auch das, was jetzt passiert. Er startet ja nicht von alleine in eine Grafik, sondern erstmal in Zeilenkommando.
Das ist wiederum die Adriane-Version von Knoppix. Es gibt für die Download-Version von Knoppix jetzt immer 2 verschiedene Versionen. Eine, die direkt in den grafischen Desktop startet und eine, die in das Adriane-System mit Sprachausgabe und Braille-Support startet, sodass auch blinde Menschen die Möglichkeiten haben, direkt in ein sprechendes System reinzustarten mit einer Oberfläche, die sie auch bedienen können.
Aber da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Was gibt es denn noch für Neuerungen in der 6er-Version?
Ja, Debian Lenny als Standarddistribution. Wir haben jetzt wieder eine CD-Version, die hatten wir lange Zeit nicht, weil die DVD-Version so groß war, dass wir gar nicht mehr wussten, was wir löschen können, um wieder auf CD-Größe zu kommen. Diverse kleine Utilities. Eine der praktischsten Neuerungen ist vielleicht der Network Manager, der jetzt das ganze Netzwerk, Konfigurationsmanagement und Netzwerk automatisch erkennen und WLAN konfigurieren erledigt, der jetzt einfach als kleines Plugin für den Desktop und für die Textoberfläche als Text-Plugin vorhanden ist. Das erleichtert es einem schon, eben mal schnell ins Netz zu gehen. Man muss nicht mehr so durch so viele Dialoge durch wie früher.
Was heißt das? Er erkennt schon mal alle verfügbaren WLANs und ich kann mir dann aussuchen und muss den Key eingeben und komme dann auch gleich rein, oder wie läuft das?
Ja, also wenn man mal drauf guckt, das Menü zeigt dann an, welche Funk-LANs aktiv sind. Man klickt eins an und
ist nicht mehr zu sehen jetzt bei mir?
Ich auf anschauen. Den kleinen Rechner unten klicken im Menü.
Auf den kleinen Rechner im Menü. Da ist keiner
mehr. Ist schon connected.
Ist schon connected wahrscheinlich, ja. Automatisch hat er sich das.
Aha. War ein Klick zu viel. So, da sind jetzt die Netzwerke und die Funkstärke. Da kann man sich also eins aussuchen, was besonders gut funkt oder wo kein Verschlüsselungssymbol davor ist, wenn man den Schlüssel nicht weiß. Der kann WPA, WPA2, WEP mit, ohne Verschlüsselung, mit oder ohne Zertifikaten. Und wenn ich das alles selber in meine GUIs hätte reinprogrammieren müssen, dann wäre ich nicht so schnell fertig geworden.
Okay.
Das ist schon praktisch.
Aber dann hat man schnell mit auf fremden Rechner sein eigenes System und ist auch noch im Netzwerk.
Genau.
Das ist schon sehr vorteilhaft. Man muss nicht das System des netten Menschen benutzen, der einem da den Rechner zur Verfügung stellt.
Und der dann absichtlich oder unabsichtlich vielleicht irgendwo in so einen Keyboard-Sniffer eingebaut hat oder so. Ja, weil das System eben, wenn es von der eigenen CD oder DVD oder vom eigenen Stick läuft, schon ein bisschen sicherer ist, als man nimmt etwas, was schon auf einem Rechner vorinstalliert war. USB ist ja heute auch so der Trend, von USB-Stick zu booten. Das wird von der aktuellen Version auch besonders gut unterstützt. Und hier hat man auch den Vorteil, dass man die eigenen Einstellungen auch gleich permanent speichern kann.
Wie schwer ist es denn nun, jetzt aus der Distribution Knoppix etwas Eigenes für sich auf den Stick zu bringen? Wenn ich als unbeholfener Bürger da hinkomme, ich sage, ja, das möchte ich jetzt haben, das ist eine gute Idee, ich nehme mir das immer mit, dann habe ich immer mein Schweizer Taschenmesser dabei, wenn ich irgendwo was helfen muss und
also
mal was gucken muss.
Also einen Klick ins Menü, dort Knoppix auf Flash installieren, auswählen und nochmal auf OK drücken, das ist im Prinzip schon, und dann wird das Ganze auf den Stick gebrutzelt. Es bleibt komprimiert, das heißt, wenn der Stick so groß ist wie der Inhalt der DVD, ist im Moment 3 GB, das reicht. Mit einem 4 GB Memory Stick hat man also noch gut 900 Megabyte frei für eigene Dateien zum Speichern.
900 Megabyte hat man noch frei. Ja. Ich denke mal, für viele Anwendungen so ein paar kleine Skripte, die man sich so mitnimmt und ein paar, ich nehme immer sehr viel Help-Files mit und sowas oder Mark-Pages, was auch immer, um nachlesen zu können. Ja. Weil wenn ich irgendwo bei jemandem bin und etwas machen muss, dann fehlt mir doch Informationen und meistens habe ich den Ordner, wo das gerade abgeheftet war, nicht dabei.
Ja, man kann natürlich auch Programme nachinstallieren. Wenn einem die eine oder andere Software fehlt, kann man die nachinstallieren. Die wird dann auch auf diesem Stick permanent gespeichert, sodass sie auch im Menü jederzeit wieder anklickbar ist.
Okay, das sind also jetzt die Neuerungen zu Knoppix 6, aber da es ja bei euch rasant vorwärts geht, hast du bestimmt auch schon wieder Sachen, die du in die nächste Version einbringen möchtest. Was sind die nächsten Ideen? Jetzt ist also der USB-Stick dran gewesen. Was ist das nächste?
Ja, wir haben jetzt natürlich von der 5er auf die 6er Version erstmal so einen Schnitt gemacht und das alte System quasi erstmal verlassen. Jetzt müssen wir Dinge, die in dem alten System funktionierten und die jetzt wieder nachgefragt werden, wieder neu reinbringen. Zum Beispiel das Verschlüsseln der selbst angelegten Daten ist ganz wichtig. Wenn man so ein Stick mal liegen lässt, sollten keine Passwörter lesbar sein. Die Technik ist schon drauf, aber das automatische Menü dafür fehlt noch, dass man einfach sagen kann beim Einrichten, ich möchte es jetzt verschlüsselt haben, und beim Hochfahren muss man dann wieder sein 20 Zeichen langes Passwort eingeben. Das war in der alten Version drin, in der neuen muss das alles auf die Initial RAM Disk, das ist eine ganz kleine Boot-Partition sozusagen, die da drauf ist, da müssen wir es noch wieder reinbringen. Das wird in der nächsten Version passieren, also Konsolidierung, Dinge, die in der alten Version drin waren, auch wieder zu integrieren. An weiteren neuen Features haben wir erstmal geplant, die Software wieder so weit zu aktualisieren, dass das, was unter Linux neu, interessant und für Datenrettung und Security wichtig ist, alles auch wieder drauf zu haben. Das meiste sollte schon wieder dabei sein, aber so die eine oder andere Anwendung fehlt noch, und da sind wir natürlich wieder auf das Feedback angewiesen von vielen, die uns dann per E-Mail mitteilen, was ihnen noch fehlt, was sie gerne wieder dabei haben möchten.
Okay, also liebe Hörer, schreibt doch schon mal hier im IRC-Channel, was ihr noch als erstes dabei haben wollt. Hier schreibt schon jemand, LXDE funktioniert auf jedem offenen Linux-Handy. Das ist wahrscheinlich auch eine Aussage darüber, dass es so schnell startet. Ist sehr klein.
Es ist sehr klein, es braucht wenig Speicher, es braucht wenig Plattenplatz. Es startet schnell, also es hat sehr viele Vorteile und gleichzeitig den höchsten Bedienkomfort von allen sehr kleinen Window-Managern, die ich kenne. Außerdem läuft es ganz exzellent mit Compiz Fusion zusammen, das ist dieser 3D-Desktop, mit dem man ja diese Sachen wie Würfel rotieren lassen machen kann.
Ah, ja,
oder Vergrößerungsfunktionen, was wir auch für Accessibility sehr gut brauchen können, dass man Fenster vergrößern kann.
Ah ja.
So ein Zoom- und Lupenfunktionen. Abgesehen von den ganzen grafischen Spielereien und LXDE harmoniert da ganz hervorragend mit und hat gleichzeitig die kleine Startzeit. Also ja, viele, denen ich das gezeigt habe, fragen, ist das denn das neue Windows 7 oder so? Ne? Sag ich, nee, also bis sie das nachprogrammiert haben, das dauert jetzt wieder eine Ewigkeit. Nö. Also das ist schon eine Entwicklung unter Linux, wo man ganz klar sagen kann, wir haben gerade auf dem Desktop im Moment ein System, was in der Technologie weit vor dem liegt, was proprietäre Hersteller anbieten.
Also muss ich auch sagen, wenn ich das sehe mit der Vergrößerung, das gefällt mir sehr gut.
Ja, also, du hast noch nicht alles gesehen.
Nee,
Fenster zur Seite zu schieben ist ja auch völlig out. Man macht die entweder durchsichtig oder klappt sie einfach so zusammen.
Aha.
Schnurren dann wie so eine Gummimatte wieder zurück. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, ist es viel praktischer, als ständig mit Fenstern irgendwo was zur Seite schieben zu müssen.
Aha.
Oder diese Übersicht.
Ich muss das mal den Hörern an den Lautsprechern hier irgendwie erklären, wie das funktioniert. Also man fasst eine Seite des Fensters einfach an oder oben drauf, schiebt die Maus, also den Zeiger, in eine Ecke und das Fenster wird so wie ein Papier gebogen und der darunter liegende Desktop wird freigegeben. Ja? Ja. So kann man sich das vorstellen.
Ja, oder eine Übersicht. Wenn man wie ich mit sehr vielen Sachen gleichzeitig arbeitet, mit der Maus in die rechte obere Ecke und man sieht alle Anwendungen auf allen Bildschirmen laufen, klickt eine an, dann dreht sich der Würfel und ich bin wieder da.
Ich kann sogar alle Bildschirme gleichzeitig sehen, nicht nur alle Fenster, sondern alle Bildschirme.
Allen Bildschirmen, ja.
Ja, das ist schon sehr komfortabel und sieht auch noch gut aus.
Ja.
Die Lupe. Ja.
Die Lupe ist auch praktisch, wenn man mal was zeigen will am Beamer und die Knöpfe sind alle so klein.
Dann gibt es eine Lupe, die kann man direkt über den Bildschirm schieben und in der Lupe wird dann natürlich wie in einer richtigen optischen Lupe alles vergrößert dargestellt. Kann man da die Vergrößerung dann auch noch einstellen?
Bei der Lupe ja, da weiß ich aber den Tastatur-Shortcut nicht auswendig, da müsste ich es auch nachgucken.
Und diese Funktionen sind auch alle Shortcut-fähig, ja?
Also ja, genau. Das heißt, man hat in der Einstellung für Compiz Fusion so eine Übersicht über alle Tastendrücke, kann die auch verändern. Wenn man nicht die richtige Pinguin-Taste auf dem Keyboard drauf hat, um an die Sonderfunktionen dran zu kommen und weiß dann auch, was man drücken muss, um zum Beispiel auch mal mit Feuer zu zeichnen oder ganz verrückte Sachen zu machen am Bildschirm. Aber da weiß ich jetzt die Funktionen auch nicht auswendig. Aber
ich kann einfach auch mit einem Stift auf dem Bildschirm, auf dem Desktop malen. Das ist für Vortragende vielleicht ganz gut, wenn die mal was darauf pinseln wollen. Ja. Wie auf so einem Overhead-Projektor halt. Ne?
Genau, ist viel besser als der Laserpointer, wo man so ein bisschen hilflos mit einem Punkt am Bildschirm rumfuchtelt. Hier kann ich direkt markieren, was ich meine, unterstreichen, was dran schreiben, wie mit einem Zeichenstift an der Tafel.
Und das geht über alle Fenster, die auf dem Bildschirm sind, einfach quer Striche rüberziehen?
Ganz genau, das ist völlig unabhängig davon, ob das ein OpenOffice ist oder in einem PDF-Viewer oder in sonst was. Es klebt sozusagen auch auf dem Bildschirm fest.
Ah ja, das sieht aus, als wenn man mit dem Stift wirklich auf dem Bildschirm gemalt hat und die darunterliegenden Bildschirme klappen dann zur Seite, aber das rote Signum bleibt immer noch stehen.
Mhm.
Also es ist wirklich der Edding auf dem Screen.
Ja, wie gesagt, das zeigt eigentlich, dass Linux auf dem Desktop das ist, was im Moment eigentlich am meisten Spaß macht. Es ist also nicht so, dass Linux nur für Server taugt, sondern es ist gerade für Anwender, die mit Grafik arbeiten, sehr interessant.
So, jetzt kommen hier Fragen aus dem Off. Frage, was für ein Office ist da drauf?
OpenOffice 3.0.1 ist die aktuelle stabile Version zurzeit, in Deutsch und in Englisch.
In Deutsch und in Englisch, liebe Leute. Dann schreiben die hier, Aero ist eine super Spar-Demo-Version von Compiz. Was soll uns das sagen?
Was ist denn Aero?
Ja, okay. Vielleicht kann Hax404 nochmal schreiben, was ist Aero? Was meint er damit?
Ach, ich glaube, das ist vom Macintosh die Oberfläche. Ach so, Blasphemie, nee. Das ist von... das ist von dem anderen Betriebssystem.
Ja, ich glaube, das gibt's. Ach so, das ist das.
Ja, ja.
Ach, naje. Na gut, das kenne ich halt nicht. Okay. Ich muss auch so, von dem anderen Betriebssystem habe ich bei mir im Büro auch einen Rechner stehen. Da ist aber auch ein Gift-Zeichen dran.
Mhm. Also englisches
Gift. Also weil ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen, wenn daran sich jemand setzt von meinen Mitarbeitern und fluchen zum Beispiel sich verletzt, weil er auf den Tisch haut oder so. Darum ist da ein Giftzeichen und Bedienung auf eigene Gefahr. Fertig. Mehr kann man nicht machen. Also die BG, was soll ich mit der BG kann ich es nicht machen. Ne? Was soll ich der BG sagen? Sie hat sich verletzt, weil sie an einem Betriebssystem gearbeitet hat.
Ja, also generell ist auch das Compiz mit dem, was auf der Knoppix drauf installiert ist, sehr bediener- und auch kinderfreundlich. Also Kinder waren eine sehr große Anwenderschicht, die Wünsche an uns herangetragen hat, was alles drauf soll.
Auf die Knoppix?
Auf die Knoppix. Es sind also sehr viele Lernprogramme drauf, von KDE Edo, die komplette Suite. G-Compris für Kinder vom Kindergartenalter bis Grundschule und natürlich auch sehr, sehr viele gewaltfreie Spiele.
Das ist ja vielleicht wirklich eine gute Anwendung, weil die Kinder dann nicht an den Rechner von Papi oder Mami müssen. Sie können ihre Sachen drauf haben und brauchen nur die CD oder den Stick reinschieben und können einfach ihr Ding machen. Ja, das
Na gut, unsere
und machen auch bei Papi nichts kaputt.
Ja, ja gut, unsere haben sowieso Linux auf ihren Rechnern, die wollten auch gar nicht anderes haben.
Okay. Aber,
prinzipiell ja, man kann auch vom Stick die ganzen Spiele starten und die laufen auch vom Stick teilweise deutlich schneller als von DVD, weil halt der Stick auch weniger Kopfbewegungen hat. Das ist das, was bei der DVD so langsam ist. Und da spielen sich diese Spiele sehr flüssig und auch mit den 3D-Effekten.
Tatsächlich. Mhm. Okay, das gibt's also Neues. Jetzt kommt noch eine Frage. Open Arena. Schon mal gehört?
Habe ich mal gehört. Ich weiß aber nicht mal, was es ist.
Okay, bitte mal nochmal erklären, was das ist. Lieber Hax 404, was du da schreibst, Herr Knopper weiß es leider im Moment
auch. Ja, das ist aber generell schon auch tatsächlich so, dass ich nicht unbedingt alles weiß, was auf der DVD drauf ist. Da sind ja schon über 1000 installierte Debian-Pakete, die noch mehrere Programme enthalten, also über 7000 Programme.
Das kann
ich
alle
davon kennen. Nee. Ich checke die Lizenz von den Programmen schon, ob die verträglich sind, ob die jugendfrei sind, ob die sich sinnvoll anhören, die Beschreibungen. Aber ich kann nicht jedes einzelne ausprobieren. Also falls jemand Fehler findet, bitte an uns melden. Oder falls Software für nicht passend hält oder andere Software als Ersatz besser, nehmen wir gerne mit auf.
Okay, dann wird aber das Open Arena nicht dabei sein, denn er schreibt hier, es wäre ein Linux-Ballerspiel.
Oh, ja gut, es gibt natürlich auch Ballerspiele für Linux, das ist klar, aber die sind nicht auf der Knoppix drauf, weil wir das natürlich schon frei verteilen wollen. Das muss für Kinder aller Altersstufen bis hin zu meiner Altersstufe verträglich sein.
Und im IRC-Channel wird auch klar gerade darüber diskutiert, dass da einer schon gesagt hat, es ist nicht drauf, kannst du dir aber nachinstallieren.
Ja.
Okay. Darüber wollen wir gar nicht weiterreden. Wir gehen jetzt weiter. Wir kommen zu Adriane. Mhm. Adriane heißt ja eigentlich deine Frau. Aber es ist ja was ganz anderes eigentlich auch noch.
Gut, dann erkläre ich erstmal, wie der Name zustande kommt. Audio-Desktop-Referenz-Implementation und Networking-Environment ist der Titel. Das ist das Ziel, eine Oberfläche speziell für die Bedürfnisse von Blinden angepasst zu schreiben. Das heißt, erstmal weg von der Idee, dass alle den gleichen grafischen Desktop benutzen müssen mit Sprachausgabe vielleicht oder Vergrößerung, hin zu der Idee, dass man das verwenden soll, was für einen am passendsten ist. Und zufälligerweise ergeben diese Anfangsbuchstaben von Audio, Desktop und so weiter das Wort Adriane, was zufällig auch der Name von meiner Frau ist.
Ja, reiner Zufall.
Reiner Zufall.
Ach, das ist wirklich reiner Zufall. Ihr habt das nicht so gewollt. Das war dann...
Das hat sich so ergeben,
hat sich
aus
so
dem
ergeben.
Zusammenhang.
Gut, okay, ich muss mal sehen, dass ich sie ein bisschen lauter kriege. Okay.
Das geht schon.
Adriane will also dem Blinden eine ganz andere Möglichkeit geben, jetzt den Computer zu bedienen, weil ich habe ja persönlich gar keine Vorstellung davon, wie sich ein Blinder, wie sich einem Blinden ein Computer entgegenstellt, weil wir schauen und wir sind eigentlich völlig davon eingenommen, dass wir sehen können und können, also ich kann mir es einfach nicht vorstellen, wie ein Blinder an einen Computer herantritt. Ich habe zwar mal mit einem Blinden zusammengearbeitet und habe für ihn seine Texte geschrieben, ja, auf Schreibmaschine damals noch.
Kann sie es in die Hand nehmen, das Mikrofon?
Ja, kann sie in die Hand nehmen.
Dann kann man das mit dem Abstand besser regeln.
Ich mache mal das Mikrofon kurz aus und nehme es mal ab. So, das ist vielleicht viel besser, das stimmt. So, nee, wir machen das mal länger, das, da kannst du ganz frei stehen.
So. Ja, so ist gut. Klappt besser.
Jo. Okay. Ja, also wie empfindet eigentlich ein Blinder, wenn er an einen herkömmlichen Computer tritt, die Kommunikation mit diesem Gerät?
Also ich kann in dem Fall nur von mir ausgehen. Ich hatte von Computern überhaupt keine Ahnung. Ich konnte sie nicht bedienen. Also für mich war das wirklich schwarze Magie. Irgendwann habe ich einen Computer geschenkt bekommen zu Weihnachten von Klaus und das fand er ganz toll. Er hat gesagt, ja, also weißt du was, jetzt wird alles viel einfacher und viel schöner. Du kannst einkaufen im Internet, du kannst deine E-Mails beantworten, alles. Fand ich durchaus toll. Jedoch konnte ich mir das nicht vorstellen, wie das also laufen soll, weil aus meiner schulischen Erfahrung war das halt so, dass es für mich also zu kompliziert war. Wir haben den Rechner erstmal also hingestellt und da stand er dann so 2 Jahre, bis wir irgendwann angefangen haben, also darüber nachzudenken, na jetzt könnte ich doch langsam so irgendwas machen. Haben wir mit dem www angefangen und dann nach, also E-Mail und nach haben wir das also so aufgebaut, dass es also heute das Adriana-System also ein menüstrukturiertes System ist. Ja, und heute ist es schon 5 Jahre her, wo ich also angefangen habe, an Rechner zu arbeiten. Ich muss jetzt sagen, ich bin reiner Anwender, also nicht von der Technik her. Ich tue durchaus also das, was der Klaus dann programmiert oder halt also für mich installiert. Also tue ich alles testen und ihm sagen, also wie weit es für mich also gut ist oder was ich anders hätte. Und ja, äußere dann meine Wünsche und er muss sie dann erfüllen. Mhm.
Ja, von der Oberfläche her kann ich vielleicht sagen, wie das funktioniert. Bei der grafischen Oberfläche hat man ja vieles auf einer Oberfläche und muss auf das richtige Programm draufklicken und dann zumindest mal eine Vorstellung haben, was zu diesem Symbol gedanklich passt. Das ist natürlich völlig fremd von der Arbeitsweise, die man verwenden muss, wenn man den Monitor gar nicht sehen kann. Jetzt kann man zwar auch da mit Shortcuts arbeiten, mit Tastaturkürzeln und versuchen dort alles so vorzubereiten, dass man sehr leicht in E-Mail, www und so weiter reinkommt. Wir haben uns aber überlegt, das ist eigentlich Blödsinn, wenn jemand das erste Mal am Computer ist, kennt er die Programme nicht, der weiß überhaupt nicht, was hinter diesen ganzen Symbolen und Abkürzungen steckt. Der möchte als erstes vielleicht so eine kleine Einführung haben, als zweites möchte dann ins Internet gehen, als drittes möchte er E-Mail lesen, SMS, Multimedia und so weiter. Und genau so haben wir ein Menü aufgebaut, was man im Textmodus zum Sehen bekommt.
Also ich würde mal so sagen, uns war es wichtig, dass also nicht der Blinde sich an den Rechnern gewöhnen muss, sondern umgekehrt, ja. Dass man den Rechner an den Blinden anpasst, also halt individuelle Bedürfnisse.
Ja, das heißt, die Oberfläche soll so arbeiten oder eine Arbeitsweise ermöglichen, wie ein Blinder eben an den Rechner rangeht. Er hat zuerst mal eine kleine Einführung, eine kleine Hilfe, wo drin steht, was für Kürzel es in diesem Textmodus gibt. Das sind bloß so 4 Tastenkombinationen, die man sich merken muss, um den kompletten Bildschirminhalt Zeile für Zeile vorlesen zu lassen oder Zeile für Zeile mit einer sogenannten Braille-Zeile, also so einem Gerät, womit man Buchstaben ertasten kann, abzulesen.
Jetzt nicht nur Zeile für Zeile, ich habe auch die Möglichkeiten, also seitenweise mir vorlesen zu lassen oder halt also auch, wie gesagt, also mit der Braillezeile. Das kann ich dann auch mit den Fingern enttasten. Mhm.
Ja, und dieses sehr einfache Menü beschränkt sich eigentlich auf so circa 10 Funktionen. Das Wichtigste ist natürlich, ins Internet zu gehen, www zu browsen. Was da für Programme drunter sind, das interessiert den Anwender eigentlich gar nicht. Also
überhaupt
er muss
nicht,
jetzt nicht wissen, ob das Firefox ist oder irgendwas anderes. Wir verwenden den E-Links, der kann auch JavaScript im Textmodus und der kann die Seite so umbauen, dass das, was wichtig ist, nebeneinander ist, was auch zueinander gehört, sodass auch Tabellen, Frames und etwas komplizierter gestaltete Seiten so präsentiert werden, dass sie recht einfach aussehen.
Jetzt vom Vorlesen her, die werden ja dann vorgelesen, beziehungsweise man ertastet die Seiten.
Ja. Genau.
Und wie kann man sich die Bedienung des Gerätes jetzt vorstellen? Ich gehe also an den Rechner ran und sage ihm Internet. Oder?
Ja, also ich habe eine ganz normale Tastatur, also wie man sie auch auf den Schreibmaschinen hat. Ich habe jetzt eine separate Tastatur, weil die Notebook-Tastaturen also so schlecht zu bedienen sind oder unübersichtlich.
Ja.
Und wir haben die Tastatur markiert. Das heißt also, es gibt auf gewissen Buchstaben sind Punkte und daran orientiere ich mich dann halt.
Mhm. Das heißt, wenn man ins www will, wählt man den Menüpunkt www aus, indem man mit der Pfeiltaste nach unten geht, bis der Rechner sagt www.
Aha.
Eingabetaste startet das Programm.
Und
dann gibt man die Adresse ein, auf die man gehen möchte.
Und Return.
Also das gibt man dann schon mit der Tastatur ein.
Ja, ja.
Das kannst du auch auf der Tastatur halt dann schreiben. Mhm.
Oder man wählt das aus einer Liste aus den persönlichen Lesezeichen.
Ach so, da hat man auch eine Lesezeichenliste. Mhm, genau. Wie wir das kennen, eine Lesezeichenliste.
Ja.
Ja. Die wurde einem dann angesagt, welche Lesezeichen dort gerade hinterlegt sind.
Mhm. Ja, das ist hier die Taste S. Mhm. Man kann das auch über das Menü machen. Dann hat man seine Lesezeichenliste, wo man sich die zuletzt besuchten Seiten oder die Lieblingsseiten merken kann. Ja, so eine Seite sieht dann im Textmodus eigentlich erstmal fast aus wie im Grafikmodus, mit dem feinen Unterschied, dass es keine übereinander, nebeneinander gestellten Sachen mehr gibt, sondern das wird alles untereinander sortiert, sodass man Zeile für Zeile, wie gesagt, sehr leicht den Text erfassen kann, ohne erst zu gucken, was ist ein Bild, was gehört zu wem. Als erstes vorgelesen werden dann die Verweise auf andere Webseiten. Wenn man mit den Pfeiltasten hoch und runter geht, so kann man sehr schnell durch die Seite navigieren. Wir können es ja vielleicht kurz mal ansprechen. Dann müsste ich jetzt die Sprachausgabe starten. Mhm. Ja, vielleicht erzählst du mal was, wie du so auf verschiedenen Webseiten damit handelst.
Ja, nicht alle Webseiten sind eigentlich für Blinde sehr gut geeignet zu bedienen. Also ich benutze zum Beispiel bei eBay, benutze ich also die kurze Version davon, das wap-eBay.de, weil es halt übersichtlicher für mich ist als dann die 15 oder 20 Seiten von Groß-eBay. Und ja, also ich sage mal so, es ist schon gut, weil ich kann ja dann mit den Pfeiltasten, kann ich ja von Link zu Link, also eigentlich die wichtigsten Informationen, die ich haben will, also so wie bieten oder halt mein ebay.de, also kann ich direkt anklicken. Muss ich ja nicht die ganzen Informationen, die zwischen den Links stehen, kann ich mir dann also auch mit den Pfeiltasten vorlesen lassen. Das ist aber in dem Moment, wenn ich die Seite schon kenne, ist es für mich uninteressant. Ja,
ja, ich habe jetzt mal die Sprachausgabe gestartet.
Wir hören mal jetzt in die
MSS Alternate Chemnitzer Linux-Tage, Wissen, was drin steckt, UK-Flag.
Ja, das eine, dieses UK-Flag, das ist ein Bild mit einem Link auf die englische Seite, was entsprechend auch als Text vorgelesen werden kann. Es ist also eine eigentlich schon ganz gut barrierefrei gestaltete Seite. Und wenn ich mit den Pfeiltasten hoch und runter gehe, komme ich jeweils auf ein weiteres Thema auf dieser Seite. Möchte ich mir alles vorlesen lassen oder Zeile für Zeile, gibt es dafür auch wieder Tastaturkommandos.
Was vielleicht auch ganz wichtig ist, also man kann ja auch Bilder anklicken. Es ist ja nicht reine Textseite. Wenn ich jetzt auf eBay bin und in der Beschreibung zum Beispiel keine Farbe von Bekleidungsstücken steht oder so, kann ich auch ein Bild anklicken und ihm dann halt fragen, welche Farbe das hat.
Ah ja.
Ja, es ist nicht nur rein textlich.
Okay, die Braille-Zeile war im Gespräch, die ist ja dort anschaltbar über USB-Port oder wie läuft das?
Am besten über Bluetooth, dann hat man keinen Kabelsalat auf dem Tisch.
Ach, okay, das gibt es auch, Braille-Zeilen mit Bluetooth.
Ja.
Und dann kann man ja dort den Text, wie wird denn die Geschwindigkeit eingestellt, dass man da das ist ja nur ein Zeichen immer, oder? Wie läuft das?
Ja,
mit der Lesegeschwindigkeit.
Das ist eigentlich eine Zeile, zeilenweises Lesen.
Also die ist so breit, dass man mehrere Buchstaben nebeneinander hat.
Genau.
Ja, ja.
Ja, aber immer nur eine Zeile Text und dann kann man mit den, da sind auch Pfeiltasten dran, links und rechts, womit man jeweils eine Zeile hoch oder runter kommt.
Ja?
Bei den Braille-Zeilen, die 40 Zeichen breit sind, muss man, um eine komplette Textzeile zu lesen, einmal umschalten. Ne? 40 Zeichen links, 40 Zeichen rechts. Bei den ganz kleinen Braille-Zeilen, die nur 20 Zeichen haben, da muss man dann einmal rechts, einmal rechts, einmal rechts, ja, bis man die komplette Zeile gelesen hat. Und dann kann man umschalten auf die nächste Zeile. So kann man also mit den Fingern Zeile für Zeile lesen, um den ganzen Bildschirm dann abzutasten.
Also bei langen Testen ist es eigentlich so, dass es halt besser ist, sich die Zeile, also die ganze Seite vorlesen zu lassen. Also man drückt dann zum Beispiel Caps Lock und Seite nach unten, lässt sich das einfach vorlesen, kann man zuhören. Die Sprachausgabe ist also so eine Sache, wo man sich, also nach einer Zeit gewöhnt man sich halt an die Aussprache und an die Tonlage von der, das kann man auch alles individuell anstellen.
Mhm. Ja, also wenn man sich die Seite komplett vorlesen lässt, darf man sich das natürlich nicht so vorstellen, dass dann die Zeichen auf der Braille-Zeile wandern oder so, sondern das ist da schon so, dass die draufbleiben, bis man die nächste Zeile umschaltet.
Ja.
Lässt man sich hingegen eine ganze Seite auf einmal vorlesen, das ist schneller, als wenn man es mit den Fingern ertastet, dann hat man so eine natürliche Vorlesegeschwindigkeit, die man hochdrehen kann. Also einige Blinde können das sehr gut hören, wenn man die Geschwindigkeit unglaublich hochstellt. Die haben dann eine Textseite gelesen, wo wir erst beim ersten Satz sind.
Gehört,
Die können das, wo wir gar nichts mehr hören würden. Aber wir haben das hier erstmal so eingestellt, dass es für Anfänger noch eine akzeptable Geschwindigkeit ist, wo sie noch mitkommen.
Das finde ich ja sehr erstaunlich. Die Sprachausgabe ist aber auch noch so eine Sache, an der ihr arbeiten wollt, habe ich gelesen. Mhm. Da gibt es ja jetzt im Moment diese synthetische Ausgabe.
Ja, das hat einen riesen Vorteil, gerade Open Source mäßig. Es werden keine Rechte Dritter verletzt, weil keine Sprache von irgendeinem tatsächlichen Menschen aufgenommen wird. Die Sprache wird tatsächlich komplett synthetisch erzeugt. Klingt ein bisschen blechern, aber man muss sagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es sehr, sehr gut verständlich. Der andere Ansatz ist, man nimmt eine echte Stimme auf, zerlegt die in ca. 3500 einzelne sogenannte Diphon-Schnipsel und setzt die dann in einer Datenbank zusammen, sodass der Computer sich die Teile echter gesprochener Sprache rauspicken kann, die jeweils auf einen Satz passen. Das ist sehr viel Arbeitsaufwand und normalerweise wollen sich denen die Firmen auch bezahlen lassen und wollen dann auch die Rechte dran haben. Deswegen gibt es im Moment noch keine wirklich zu Open-Source-Zwecken nutzbare freie Stimme mit einem aufgenommenen Sprecher. Man muss sagen, wir haben uns mit dem eSpeak, das ist diese synthetische Stimme, eigentlich ganz gut arrangiert. Der spricht 30, 40 verschiedene Sprachen inklusive ganz kleiner Sprachbereiche. Also es gibt auch verschiedene Dialekte und Österreichisch und verschiedene Tonhöhen und Sprecher, die man da auswählen kann, die alle synthetisch erzeugt werden. Und es ist trotzdem sehr klein, sodass es auch noch auf den minimalsten Hardwareanforderungen lauffähig ist.
Und wenn ich nicht falsch gelesen habe, gibt es sogar ein System in Hindi.
Das ist richtig. Die Hindi-Stimme gibt es inzwischen sogar mit dieser etwas feiner granulierten, aufgenommenen Stimme in Festival. Das ist eine andere Sprachausgabe. Eine andere Hindi-Stimme ist auch in dem eSpeak drin. Das heißt, man kann auch die Sprache hier tatsächlich umschalten. Wenn man mal eine Seite auf Englisch vorgelesen haben will oder auf Polnisch, auf Hindi, auf anderen Sprachen, dann kann man das mit den entsprechenden Tastaturkommandos umschalten, sodass die Betonung und das Satzsystem für diese Sprache auch stimmt.
Gut, dann sind wir auch schon am Ende. Die Zeit ist knapp, weil wir etwas spät angefangen haben. Adriane, hast du noch was zu sagen, weil du gerade ansetzt jetzt hier zu der Bedienung von dem Ganzen? Kommst du damit gut klar?
Ja, jetzt schon. Doch, also ja. Eigentlich von Anfang an, also ja, ich habe mich langsam daran getastet und das ist heute, sage ich mal, auf eBay bin ich schneller als Klaus.
Ja, das stimmt.
Ja. Okay, das sagt einiges darüber aus, dass man also einen Computer wirklich so programmieren kann, dass er auch für Blinde einfach zu bedienen ist.
Genau.
Und,
Und nicht, dass man die Blinden versucht umzuprogrammieren, genau. Damit die mit grafischen Systemen arbeiten müssen.
Genau, hier muss man das Wissen nur einmal reinstecken, sonst müsste man ja Hunderte und Tausende Blinde wieder ausbilden. Das macht ja viel mehr Arbeit, als ein System zu schaffen, was man kopieren kann.
Genau. Ja? Frei kopier- und weitergebbar. Ja. Ja, und Problem ist im Moment, die Krankenkassen bezahlen nur Systeme auf Basis proprietärer Software, weil die das andere noch nicht kennen oder noch nicht verstehen, wie es sein kann, dass ein System, wofür sie sonst 7.000 Euro ausgeben, jetzt plötzlich mit den gleichen Features und auch noch Internetzugang und E-Mail und Speichermöglichkeiten kann viel mehr, kostet nichts, das können die im Moment noch nicht verarbeiten. Deswegen ist es für uns im Moment ein bisschen schwierig. Wir leben von der Mundpropaganda. Das Projekt entwickelt sich weiter, weil sehr viele ihren Beitrag dazu leisten, die Programme zu verbessern. Und was wir uns natürlich wünschen würden, wäre, dass das System irgendwann mal ganz selbstverständlich auch über Krankenkasse auf dem Rechner installiert werden kann, mit einer Schulung, mit einer guten Braillezeile dazu. Dadurch würden die Krankenkassen Geld sparen und die Anwender hätten einfach mehr davon.
Also, liebe Leute draußen an den Hörern, wenn jemand dabei ist, der in einer Krankenkasse arbeitet, bitte den Chefs Bescheid sagen. Es gibt etwas, womit die Krankenkassen Geld sparen können.
Jawohl.
Man muss ja über diesen Weg da rangehen. Über den anderen Weg kommt man nicht daran an die Leute. Ja. Es geht leider nur monetär. Wir danken euch beiden, dass ihr hier wart. Wünschen euch noch einen schönen Aufenthalt. Fahrt ihr jetzt nach Hause?
Ihr seid morgen auch noch hier.
Ja. Habt auch noch Vorträge morgen?
Ja, MicroKnoppix, also die Basis von Knoppix, wie das neue Bootsystem funktioniert und ein Vortrag über das Kohle-Linux in Rheinland-Pfalz. Ja, da sind wir auch an einem Projekt beteiligt.
Okay, dann also noch einen schönen Abend heute.
Und danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Wir danken, dass ihr hier wart. Und ich muss euch noch eins fragen, ob ihr uns eine Station-ID macht und zwar einfach nur reinsprecht. Hallo, ich bin Klaus Knopper. Hallo, ich bin Adriane Knopper. Ihr hört Radio Tux. Würdet ihr das machen?
Selbstverständlich.
Ja, super.
Hallo, hier ist Klaus Knopper.
Und Adriane Knopper.
Ja, und wir sind hier bei Radio Tux und grüßen alle Hörer da draußen.
Danke. Okay, tschüss.
Tschüss.
Radio Tux, the German Linux Radio.